Berlin. Hauptstadt-Podcast Classics. Ich habe mir gedacht, warum sollen die Leute nicht wieder gehört werden, die ich schon interviewt habe? Denn bei über 100 geführten Interviews, da muss man ganz schön weit runterscrollen in seiner Podcast-App des Vertrauens, um alle Podcasts irgendwie mal anzuhören. Deshalb habe ich mir gedacht, in nächster Zeit werde ich quasi alte Folgen wieder neu verwerten und euch zur Verfügung stellen. Und hiermit sind die Hauptstadt-Podcast Classics geboren. Viel Spaß dabei.
Für viele unserer Hörer, die das KitKat vielleicht kennen, weil das als Synonym für viele steht, können sich das trotzdem immer noch nicht so richtig vorstellen. Dir gehört die Mittwochsveranstaltung mit Symbiotika. Und jemand, der jetzt sagt, er würde ganz gern hinkommen, das gehört zu seiner Berlin-Tour jetzt dazu, nach dem Podcast. Was finden die vor? Also wie müssen sie sich kleiden? Was ist es, ein Großraum? Oder wie kann man sich das vorstellen so insgesamt?
Der Club an sich besteht aus 5 eigentlich mehr oder weniger kleine oder großen Dancefloors auf 2 Etagen. Mittwochs bei Symbiotika ist eigentlich nur die obere Etage offen. Wir haben ungefähr, 500, 600, 700 Besucher jeden Mittwoch. Je nachdem wer spielt, können es auch mehr sein. Ja, wir sind sicherlich so innerhalb der Woche, also die größte Party in Berlin, die also wöchentlich stattfindet. Es ist ein Dresscode, also unser Dresscode bei Symbiotika ist be creative, also das heißt, sei kreativ, sei dirty, sei kinky, sei sexy, aber auch verspielt oder einfach nur schräg, also nur sei eigentlich alles andere außergewöhnlich und sei du selbst in irgendeiner Weise, auch wenn du eine Rolle spielen möchtest, aber diese Rolle muss aus dir selbst kommen. Was nicht geht, ist jetzt mal ganz ehrlich, wenn 5 halbstarke junge Typen in Jeans und Turnschuhe vor der Tür stehen irgendwie und du siehst, sie denken, okay, mit dem Eintritt können sie einen günstigen Fick haben.
Willkommen bei Hauptstadt Podcast, dem Podcast mitten aus der Hauptstadt mit Wolfgang und dem Erik. Wir interviewen Unternehmer, Schauspieler, Politiker, Sportler, Stars und Sternchen und wer hat es gedacht, auch echte Berliner Schnauzen.
Ich glaub, ich werd bekloppt. Dit muss ich mir jetzt mal geben.
Wenn ihr keine Folge von Hauptstadt Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach auf allen Kanälen und vergesst nicht euren Freunden und eurer Familie davon zu erzählen.
Moin Erich!
Hi Wolfgang!
Du, Erich, weißt du, wen wir diese Woche bei uns im Podcast haben?
Ja, natürlich. Wir haben mit Chris Symbiotika gesprochen.
Alias Christoph Steinweg. Und Erich, du kannst mir doch auch als Oberklugscheißer sagen, was der Chris so macht.
Chris hat uns in eine ganz andere Welt mitgenommen. Und zwar veranstaltet er Sex-Positiv-Partys im, weltweit bekannten KitKat-Club. Und er hat uns einfach mitgenommen, wie das so läuft, wie er dazu gekommen ist, wie sein Lebenslauf war.
Auch so ein paar Tipps, die man an der Tür beachten muss. Richtig. Er erzählt eine gute Bekannte oder seine Freundin oder seine Lebensgefährtin, wer war das? Auf jeden Fall steht die an der Tür und hat uns da mitgenommen über Do's und Don'ts quasi und hat uns dann ja auch noch eine exklusive Einladung zur Symbiotika-Reihe am Mittwoch ausgesprochen. Die Clubs haben wir jetzt wieder geöffnet. In diesem Sinne, Erich, wir haben uns ja auch schon ein kleines Kostüm ausgesucht und zwar ein Podcast-Mikrofon, was wir aushöhlen und unsere kleinen Schniedel dann da reinstecken und dann mit einem Weggummi um unsere Hüften, das quasi als unser Fetisch-Outfit präsentieren werden. Ja,
wir uns, du uns, wie auch immer. Aber jedenfalls war das eine krasse Folge. Eine Welt, in die man sonst so nicht abgetaucht wäre. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören.
Moin Chris.
Hi.
Hey. Chris, auch du musst dich dieser Frage stellen. Tut uns leid. Aber Chris, was gefällt dir an Berlin? Was gefällt dir überhaupt gar nicht an Berlin?
Also ich bin vor 20 Jahren nach Berlin gekommen, also es ist schon eine gewisse Zeit her. Ich komme aus dem Rheinland, war vorher in Paris, als ich die Entscheidung getroffen habe. Und ich glaube, dass die Gründe, warum ich vor 20 Jahren nach Berlin gekommen bin, sind sicherlich andere als die Gründe, warum ich jetzt nach 20 Jahren noch immer in Berlin gerne bin. Und diese Stadt hat sich einfach enorm entwickelt in den letzten 20 Jahren. Und man hat versucht auch selber ein bisschen die Stadt mitzuentwickeln im Kleinen mit seinen Projekten, die man so macht. Und genau das ist, glaube ich, das, was ich immer in Berlin geschätzt habe und was ich immer noch schätze, das ist, dass man eigentlich mit diese Stadt gestalten kann. Mhm. Und ich glaube, wie gesagt, also gerade dieser Vergleich Paris, Berlin, als ich in Paris war, Paris ist eine super, super tolle Stadt, ist eine museale Stadt. Paris ist seit 500 Jahren fertig und du kannst im Grunde genommen in Paris nichts gestalten. Du kannst eigentlich es einfach nur bewundern und toll finden und dort, ja, fürstlich leben, wenn du das Geld hast, aber du kannst nichts gestalten. Und Berlin ist eine Stadt, die man immer noch neu mitgestalten kann und sich einbringen kann. Und da ist diese Stadt auch eine Stadt, die einen ja offen empfängt. Und das ist eigentlich so einer der wichtigsten Gründe, warum ich Berlin eigentlich mag.
In welchen Bereichen meinst du es ganz speziell? Also ich kann mir jetzt gerade null vorstellen. Ich war einmal bisher in Paris, hab da mal ein Wochenende verbracht und weiß überhaupt gar nicht so, was du damit
so meinst. Naja, also nehmen wir zum Beispiel allein diesen Bereich, der also, um den es bei mir ja fast immer geht, also um Kreativwirtschaft, um kreatives Leben. Also ob es Partys sind, ob es Kunst ist, ob es irgendwelche Gestaltungen von irgendwelchen Festivals sind und solche Sachen. Da kannst du in Paris natürlich, da gibt es die klassischen Museen, da gibt es aber keine Off-Locations. Es gibt, also die gibt es vielleicht ein bisschen außerhalb von Paris, aber in der Innenstadt gibt es im Grunde genommen, ist alles sehr, sehr streng kontrolliert. Da gibt es nicht irgendwelche Bereiche, die offen sind für vielleicht was Neues, auch ein bisschen was Undergroundiges, auch vielleicht ein bisschen was Verbotenes, wo man vielleicht dort neue Wege gehen kann und neue Dinge ausprobieren kann. Also das wird natürlich durch das wahnsinnige Kapital, was in solchen Städten ist, also ich meine, da kostet jeder Quadratmeter zig hunderttausend Euro so ungefähr und da kannst du nicht mal irgendwas ausprobieren. Und in Berlin war es eigentlich immer schon so, gerade nach der Wende, dass eben sehr viel Freiraum geschaffen wurde für kreative Menschen, die sich ausprobieren wollten. Auch natürlich, weil das Leben immer noch in Berlin recht günstig ist. Und wenn du natürlich in einem Bereich bist oder in einer Stadt bist, wo du erstmal 3 Jobs machen musst, um irgendwie deine Miete und dein Leben zu finanzieren, bleibt wenig Raum im Grunde genommen, sich kreativ auszutoben. Mhm. Und wenn du natürlich in einer Stadt bist, wo, ich weiß, Mieten wird einmal alles teurer in Berlin und das ist auch ein großes Problem in Berlin, aber wo du trotzdem im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen Metropolen noch sehr, sehr günstig leben kannst, hast du natürlich auch die Zeit, die Muße, die Energie, eben Dinge zu erschaffen, Dinge zu kreieren, und das ist irgendwie in Berlin ziemlich einzigartig. Und du hast natürlich auch ein Pool von gleichdenkenden Menschen hier. Mhm. Also du hast irgendwie kreative Menschen aus allen Herren Länder, die hier in dieser Stadt sind und was bewegen wollen und mit denen du dich vernetzen kannst und mit denen du gemeinsam auch irgendwie was erreichen kannst. Und das ist Berlin ziemlich einzigartig, und das ist immer noch so. Also auch wenn, wie gesagt, vieles hier sich verändert hat in den letzten 20 Jahren und die Lebenssituation deutlich teurer geworden ist, aber es ist trotzdem im Vergleich zu New York, zu Tokio, zu London, zu all diesen Städten noch sehr, sehr, sehr angenehm.
Aber siehst du die Entwicklung von Berlin in dieselbe Richtung? Also mehr Kapital kommt, Neubauwohnungen werden gebaut, dann werden sie verkauft, Eigentumswohnungen, dann ist der Club zu laut, obwohl man das hätte schon vorher wissen können, der eigentlich daneben schon seit zig Jahren existiert und der dann zumachen muss. Also das ist ja auch irgendwie eine Entwicklung, die man sieht. Ja. Ist das was, wo du sagst, da hast du auch Bedenken vor, oder?
Ich habe totale Bedenken davor, und ich glaube, es ist auch ganz wichtig zurzeit auch da Flagge zu zeigen und auch zu sagen, hey, wem gehört diese Stadt? Also ein bisschen auch zu zeigen, irgendwie Berlin ist jetzt nicht die schönste Stadt der Welt. Berlin ist auch jetzt nicht eine Stadt voller Industrie, und Berlin hat ein bisschen oder hat sehr, sehr viel Kultur, hat ein bisschen Wirtschaftsforschung, hat Startups. Aber Berlin ist jetzt ohne im Grunde genommen diesen Impuls, den wir eigentlich dieser Stadt geben, nämlich auch die also Going-Out-Kultur, also Club-Kultur, auch die ganze Kunstkultur, ist Berlin also nur noch halb so interessant. Und das dürfen wir nicht verlieren, weil wenn wir das verlieren, dann verlieren wir die Seele dieser Stadt. Ja. Und dann irgendwie ist Berlin einfach eine große Industrie oder eine mittlere Industriestadt, die eigentlich kein Interesse mehr verstrahlt. Ja.
Als ich nach Berlin gekommen bin vor vielen Jahren, hieß es, Berlin ist wie New York vor 25 Jahren, als sie noch cool waren und hip waren, bevor das Kapital kam. Und wenn man das jetzt so ein bisschen beobachtet, hat man das Gefühl so ein bisschen, es geht einiges verloren. Und wenn du sagst, wir müssen halt Flagge zeigen, was kann man dann machen? Also was ist wichtig?
Naja, es ist in erster Linie, es ist natürlich auch eine politische Frage. Also ich glaube schon, dass der Berliner Senat da auch gefragt ist dass wir natürlich einfach gerade ja auch in solchen Diskursen drin sind, also was Mietpreisbremse angeht, was zum Beispiel die Entwicklung, dass jetzt die Clubs zum Beispiel nicht mehr Vergnügungsstätte sind, sondern Kulturstätte irgendwie in Berlin. Das sind ja so kleine Dinge, die passieren, wo man irgendwie merkt, okay, da ist jetzt ein gewisses Bewusstsein so langsam wach geworden. Okay. Und das sollte natürlich, muss verstärkt werden. Und da sind wir natürlich, glaube ich, noch lange nicht am Ende. Und das ist auch ein Prozess. Und wir werden auch den Prozess des Kapitals nicht aufhalten können in dieser Stadt. Nur ich glaube, dass es auch irgendwann an einen Punkt gekommen ist, wo es irgendwie reine Spekulation einfach auch keinen Sinn mehr macht. Also ich meine, wenn du hier jetzt irgendwie eine Wohnung, die vermietet ist, für immer noch für, sagen wir mal, 10, 11 Euro den Quadratmeter irgendwie auf einmal verkaufst, irgendwie für, was ich, eine knapp eine Mio und sowas, dann wirst du, dann irgendwann rentiert sich's nicht mehr. Ja, und diese reine Spekulationsblase, glaube ich, die kommt so langsam an ihr Ende. Und aber ich glaube, es ist eben ganz wichtig, dass eben die Kulturschaffenden immer hier weiter laut sind und immer neue Orte sich auch irgendwie erobern. Ja. Und auch da manchmal vielleicht ungewöhnliche Wege gehen, mhm, und auch nicht so viel, also einfach so ein bisschen Anarchie muss wieder zurück in diese Stadt, und diesen Freiraum müssen wir uns einfach auch nehmen und auch manchmal anecken und auch manchmal den Stress auch provozieren.
Was meinst du, welcher Stadtteil in Berlin ist da prädestiniert für oder so ein Paradebeispiel?
Das ist schwierig irgendwie. Es gibt ja also in Berlin immer wieder so ein Turnus, dass irgendwelche Stadtteile auf einmal wieder hip sind oder in sind, mhm, und sich irgendwas tut. Irgendwie dann irgendwie sind sie auf einmal wieder sehr, sehr bürgerlich. Also ich wohne im Prenzlauer Berg. Mein Prenzlauer Berg ist zum Beispiel, finde ich, ein gutes Beispiel. Es war mal wirklich sehr hip, in Prenzlauer Berg zu wohnen. Dann wurde es auf einmal sehr spießig irgendwie. Jetzt gibt es wieder ein bisschen neue Freiräume, neue Dinge, die entstehen. Der Wedding, der wurde immer irgendwie als das Next Coming Up Viertel gesehen. Ist es noch lange nicht, aber ja, finde ich, Wedding hat sehr viel Potenzial. Ich finde aber auch Schöneberg, irgendwie auch Charlottenburg, also gerade der Westen, der eigentlich immer so dieses Piefige nach der Wende hatte, wo das ganze Geld ist in den Osten geflossen und irgendwie jedes Haus wurde renoviert. Wenn du jetzt in Charlottenburg manchmal durch die Gegend gehst, denkst du einfach, das hat irgendwie so ein bisschen den Staub irgendwie der 80er Jahre. Aber gerade das schafft natürlich auch wieder neue Freiräume. Das wechselt sich. Aber auch die Randbereiche, also Oberschöneweide und alles, was so Richtung Osten geht und sowas, ist sicherlich auch interessant. Ich glaube, überall dort, wo auch alte Bausubstanz ist, ist natürlich immer schön. Und aber das wird sich auch immer wieder drehen. Aber wir haben zum Beispiel gerade mitten am Alexanderplatz haben wir ein Riesengebäude, also irgendwie, das jetzt gerade freistehend ist und das für Kultur genutzt wird.
Wie nennt sich dieses Gebäude dort?
Das ist dieses Alles Anders Haus, also dieses genau gegenüber vom Haus des Lehrers eigentlich. Das ist im Grunde genommen leerstehend, da sollte ja mal gebaut worden. Ich glaube, der Senat hat es zurückgekauft. Jetzt irgendwie beherbergt das verschiedene Theaterprojekte und verschiedene Kulturprojekte.
Da in der Kreuzung Otto Braunstraße.
Genau. Okay. Genau. Und das ist zum Beispiel wirklich so ein Ding mitten im Herzen von Berlin, wo auf einmal jetzt auch wieder so ein kreativer Spot geschaffen wurde, wo man noch gar nicht so richtig weiß, irgendwie was passiert denn dort und sowas. Und es ist natürlich mit Corona auch gerade echt schwierig, das also zu verfolgen. Aber ja, aber solche Orte, solche auch gerade so temporäre Nutzungen sind sehr wichtig in dieser Stadt und sollte eigentlich viel, viel öfters genutzt werden. Und ich finde auch da gerade die ganzen kommunalen Wohnungsbaugesellschaften sollten viel mehr diese Orte öffnen und auch für solche kreative Nutzungen zur Verfügung stellen.
Du als Rheinländer, ne? Was geht dir, was magst du gar nicht in Berlin im Vergleich zum Rheinland? Ich meine, du bist ja aus dem Rheinland, ich weiß nicht, ob das geflüchtet war oder.
Nee, nicht geflüchtet, nee, überhaupt nicht. Was mag ich gar nicht an Berlin? Ich finde, das Wetter könnte besser sein und ich meine, wenn Berlin besseres Wetter hätte und Zugang zum Meer hätte, wäre es perfekt.
Ja.
Und sowas. Also ich meine, das sind so die Sachen, ich meine, gerade jetzt hier so im Winter, also meine ganzen DJ-Freunde etc., alle irgendwie sind gerade in Thailand oder in Südamerika und sind im Grunde genommen irgendwie auf Fliegtour irgendwie in der Sonne. Ist auch ein schönes Leben. Irgendwie dieses Jahr konnte ich nicht, aber nächstes Jahr werde ich da wahrscheinlich auch im Winter eher dort sein. Und so, also das der lange Winter, aber das kennt jeder und sowas. Das nervt ein bisschen. Ich finde, im Vergleich zu den Rheinländern, der Rheinländer hat natürlich eine größere Offenheit. Der Berliner ist oftmals stoffelig, aber es gibt ja auch nicht mehr der Berliner. Wer ist das?
Ja, wer ist das?
Genau. Und ich meine, ich finde es einfach, es ist sicherlich eines der spannendsten Orte dieser Welt. Und ich war schon viel irgendwie unterwegs und es gibt immer Sachen, die einen nerven, aber die Sachen, die mich heute nerven, die feiere ich morgen vielleicht. Also deswegen ist schon ganz schön hier.
Ich meine, der Chris, für den, also der bekannt ist jetzt, wie war der Chris früher im Rheinland? Was hast du da gemacht?
Ich habe eigentlich immer schon das gemacht. Also ich habe irgendwann Abitur gemacht, war eigentlich schon zu meiner Abi-Zeit selbstständig und habe eine Agentur gegründet, irgendwie eine Kommunikationsagentur, und habe dann eben Kommunikationsdesign studiert, freie Kunst, Kommunikationsdesign an der Märzakademie in Stuttgart, und habe immer, also zwischen Kunst und ja, Grafikdesign und Kommunikation gearbeitet, war eigentlich mein Leben lang selbstständig und habe eben immer viele eigene Projekte gemacht. Also ich habe Bücher geschrieben, war Dozent für Marketing, habe eben für diverse Agenturen als freier Kreativdirektor gearbeitet, habe dann eben angefangen, Partys zu organisieren, habe über zehn Jahren hier in Berlin die Berlin Graphic Days gestartet, also ein alternatives Kunstfestival. Das ging dann in Leipzig, in Hamburg, in München, Köln weiter und ja, tausend solche Sachen. Und das war eigentlich immer einmal so ein Schritt, da hat das andere ergeben. Und es ging immer eigentlich um so ein Potpourri aus Kunst, Musik, Clubbing, solche Kommunikationen.
Kannst du dich noch an dein erstes Event erinnern?
Ja, mein erstes Event kann ich mich erinnern. Da war ich glaube, in der 12. oder 13. Schulklasse. Es war in Koblenz, wo ich herkomme. Da habe ich das Koblenzer Kneipenfestival organisiert. Das war im Grunde genommen das erste Festival in dieser Art, das die Idee hatte, man kauft ein Ticket und in zig Kneipen in der Altstadt oder in der Stadt gab es Live-Musik an einem Abend. Und mit einem Eintritt konnte man im Grunde genommen so ein Kneipenhopping machen durch die Kneipen und konnte sich überall so Live-Musik anhören. Das war so mein erstes Festival, was ich gemacht habe.
Und ist in die Hose gegangen, oder?
Nee, ich habe es 3 Jahre gemacht. Ich habe es 3 Jahre gemacht. Dann, wie gesagt, bin ich nach Köln gezogen und dann haben es irgendwie, wurde es umbenannt und dann haben es andere weitergeführt. Aber das war schon ganz erfolgreich, ja.
Und wie kommt man dazu, Events zu veranstalten? Ist es denn irgendwie doch, dass man ein bisschen Geld verdienen möchte, oder geht es darum, Leute mit gleichen Hobbys um sich herum zu...
Also ich finde, Geld verdienen, egal was ich mache oder was ich gemacht habe, Geld verdienen ist immer der schlechteste Motor. Also ich meine, natürlich kann man nichts machen, weil man nicht Geld damit verdient, und man macht es natürlich auch, weil man damit lebt, davon lebt und sowas. Aber das, der Aspekt, mit etwas Geld zu verdienen, war noch nie bei mir ein Motor. Weil wenn du anfängst, darüber nachzudenken, dann denkst du im Grunde genommen immer erstmal in die falsche Richtung. Du musst erstmal das Unmögliche denken, und da spielt dann Geld oftmals eben eher die Rolle, wow, scheiße, es wird jetzt teuer, und nicht, scheiße, jetzt verdiene ich weniger da dran oder sowas, ja. Und deswegen irgendwie, Geld verdienen war nie so der Motor. Es war eigentlich immer eher Erlebnisse zu schaffen. Es macht einen einfach extrem glücklich, wenn man ein tolles Event schafft, irgendwie, ob es eine Ausstellung ist, ob es eine Party ist, ein Festival ist und sowas, und auf einmal spürst du auf einmal so eine Energie irgendwie und du merkst auf einmal, alles funktioniert. Die Leute leuchten dich an mit großen Augen, sie sind glücklich, sie feiern und sie wissen auch nicht mal genau, wer das gemacht hat und wer dahinter steckt. Das spielt eigentlich auch überhaupt gar keine Rolle, aber du merkst einfach, du gibst diesen Leuten etwas mit, ja, und du schaffst für diese Leute einfach schöne, glückliche Momente, und das beeinflusst diese Menschen. Und das sind natürlich so Sachen, die machen einen glücklich. Also man, auch zum Beispiel mit meiner Symbiotica-Party, die es ja jetzt seit fast 5 Jahren gibt. Also ich meine, hier dieses KK-Logo von Symbiotica und so. Ich meine, es gibt mittlerweile, glaube ich, so 70, 80 Leute, die sich das haben tätowieren lassen, ja. Also es gibt Leute, die ich überhaupt nicht persönlich kenne, die mir irgendwie ein Foto schicken, dass sie sich das irgendwie haben tätowieren lassen. Zum Beispiel vor kurzem noch mal so ein Pärchen aus Italien, die hatten dieses KK-Logo mit unten drunter, haben sie dann Berlin geschrieben. Und dann haben sie sich das irgendwie beide tätowieren lassen als Pärchen-Tattoo. Irgendwie haben wir das dann zugeschickt irgendwie, und ich kannte die gar nicht, und die schrieben dann, ja, sie waren bei mir auf der Party und das war für sie, was ich, das tollste Erlebnis in ihrem Leben. Und sie sind danach am nächsten Tag direkt zum Tätowierer gegangen und haben sich das als Pärchentattoo stechen lassen irgendwie und als Erinnerung an diesen grandiosen Abend. So, das ist die Rendite, die im Grunde genommen einen glücklich macht und es ist nicht das Geld.
Was war die außergewöhnlichste Körperstelle, an der sich das einer tätowieren lassen hat?
Ganz ehrlich, direkt irgendwie über dem Scham oder auf dem Schamhügel von einer Frau, die mir ja Fotos mit ihrer gespreizten Beinen geschickt hat, wo sie im Grunde das KK-Logo direkt irgendwie oberhalb ihrer Klitoris hat sich tätowieren lassen. Ja.
Schöne Stelle.
Absolut.
Wie kam es zu dem Namen?
Symbiotika, also ich meine, das ist letztendlich natürlich ein Kunstname, also ihr kommt ja auch aus dem Marketingbereich, es ist ja heutzutage immer schwieriger, natürlich irgendwas zu finden, wenn man etwas Neues macht, was einen Namen braucht, was natürlich irgendwie, wo man die freien Domains hat, wo man im Grunde genommen bei Instagram, bei Facebook überall die Namen besetzen kann und es ging eigentlich Symbiotika, die Grundidee war, aus dem Begriff Symbiose, verschiedene Techno-Musik-Richtungen zusammenzufügen und vielleicht auch Leute zusammen auf einer Party spielen zu lassen, die vielleicht primär gar nicht so zusammenpassen. Also wo auch Leute sagen würden, das geht eigentlich doch gar nicht. Und das war eigentlich so mein Anspruch, irgendwie so Leute zusammenzubringen und daraus eine ganz neue Energie zu schaffen und einen neuen Sound. Und dann saß ich irgendwie mit Kirsten, das ist die Chefin vom KitKat Club zusammen und stellte ihr dann eben den Namen so vor. Und dann hat sie das so auf dem Bierdeckel geschrieben so und dann strich sie dann irgendwie noch oder malte sie noch ein zweites K bei Symbiotika und sagte dann und Kit Kat Club, Doppel-K, das wäre doch jetzt im Grunde genommen irgendwie dann der passende Name. Ja. Und so ist dann entstanden und durch dieses Doppel-K hat es natürlich einfach irgendwie hatten wir alle Namensdomains frei und so ging es los.
Also Erik hat mir vorm Gespräch eine Frage genannt, die ich dir ihm jetzt klauen werde. Kannst du mal ganz kurz für unsere Hörerinnen umschreiben, was das KitKat ist? So die Definition, die jetzt bei Wikipedia steht?
Okay, also das KitKat Club ist ja wahrscheinlich der weltweit bekannteste Hedonisten-Club. Also es ist kein Swinger-Club, es ist kein, es ist ein Sex-Positive-Club. Also Sex-Positive heißt irgendwie, dass du dort dich sexuell auch ausleben kannst, also, aber natürlich immer unter gewissen Gesichtspunkten, also es geht immer um Respekt, es geht immer natürlich um Consent, also du musst natürlich immer irgendwie respektvoll und in Einvernehmen mit den Menschen, mit denen du irgendwas dort sexuell vielleicht machst, irgendwie natürlich sein. Es geht natürlich auch darum, dass gerade solche Themen wie Diversity, also dass jeder Mensch, egal wie alt, welche sexuelle Ausrichtung er hat, wie er sich aber auch selbst definiert, irgendwie, ob es jetzt irgendwie, also irgendwie Transgender-Personen sind, ob es irgendwie Drag Queens sind, ob es irgendwie, ob du schwul, lesbisch, straight, irgendwie Polyamor oder was auch immer bist, dass du dort eigentlich nur Plattform hast, wo du dich ausleben kannst. Der Club wurde vor ungefähr, ich glaube es jetzt 27 Jahren gegründet, von Thor und Kirsten und zählt noch weltweit, glaube ich, irgendwie zu den Clubs, die wirklich eine einmalige Erfahrung ist. Also es ist nicht so einfach reinzukommen. Man muss ein Stück von sich selbst geben, um reinzukommen. Also wir haben einen sehr strengen Dresscode, wir haben eine sehr strenge Tür. Du musst nicht jung sein, du musst nicht schön sein, du musst interessant sein, du musst eine Persönlichkeit sein. Und das ist ein großer Spielplatz für erwachsene Menschen. Und ich sage immer so gerne, irgendwie für einige ist es das Paradies, für andere Vorhof zur Hölle. Also es hat natürlich beides irgendwie. Man kann dort sehr versinken, man kann dort eintauchen in eine Welt, die wirklich einen ausspuckt am Ende. Und man muss aufpassen, dass man da nicht irgendwie auch gefressen wird. Irgendwie. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie ganz weit weg von jedem Mainstream-Club. Und ich würde mal sagen, gerade auch in der Zeit vor der Pandemie, die letzten 2 Jahre davor, hat sich das KitKat sicherlich zum fast erfolgreichsten Club in Berlin entwickelt. Also auch erfolgreicher als in der letzten Zeit als Berghain teilweise. Und Und es ist auch so ein bisschen so, dass sich so das Verständnis entwickelt hat. Also ich weiß noch, wie gesagt, vor vielleicht 5, 6 Jahren, wenn ich dann irgendwie mit jemandem gesprochen habe Anfang der Woche und gefragt habe, und was hast du gemacht am Wochenende? Dann gab es dann vielleicht manchmal so, ja, wir waren da und da und dann sind wir dann irgendwie im Kitty gelandet und sowas. Ja, und das so ein bisschen mit vorgehaltener Hand und sowas. Und dann, ach ja, war aber super und so. Und heutzutage irgendwie oder auch, so wie gesagt, die letzten Jahre vor der Pandemie, ist auf einmal natürlich so ein ganz anderes Bewusstsein entstanden. Also ins Kitty gehen, die Leute sagen es offen, sie sind stolz drauf. Es ist jetzt nicht mehr so hu hu hu. Also ich muss sagen, zumal bei mir auf der Party, wir haben wirklich ein Frauen-Männer-Verhältnis von 50-50 und ich habe also so viel schöne, junge, sexy, selbstbewusste Frauen bei mir als Gäste, die mit ihren Freundinnen daherkommen und die überhaupt nicht freiwillig sind, die überhaupt nicht irgendwie sagen, hey, ich komme hier und ich will abgeschleppt werden oder was Gott was, die selbst bestimmen, was sie machen und sowas. Und aber die mit so einem Selbstbewusstsein daherkommen, da sehe ich wenig Partys. Und genau diese Frauen, die kommen dann zu mir und sagen einfach, ja, wenn sie in irgendeinem Mainstream-Club sind, wenn sie da, keine Ahnung, einen kurzen Rock anhaben, werden sie die ganze Zeit dumm angemacht, angetatscht, irgendwie etc. Und genau sowas gibt es bei uns nicht. Also oder wenn es sowas gibt, die Typen sind ganz schneller draußen, als sie Dinge sehen können. Und diese Frauen, die können nackt durch den Laden bei uns rennen und keiner macht sie dumm an. Und also dieses Selbstbestimmte irgendwie und aber auch ganz klar selbst seine Grenzen zu bestimmen, aber auch ganz klar seine Wünsche oder seine Neigungen irgendwie auch ausleben zu können, wenn ich es will. Genau das macht das Kitty natürlich aus. Und dann gerade auch mit uns, mit Symbiotika, dass wir sehr, sehr gute DJs haben.
Also ich habe das auch mitbekommen, Entschuldigung, in den letzten Jahren, dass auch ganz viel aus meinem Freundeskreis, ne, wo die ganz offen gesagt haben, auch die Mädelsgruppen, die selber, wo ich nie, also was heißt nie gedacht hätte, das sind so komisch, ne, aber wenn die sagen, wir wollen da mal reinschnuppern, ne, die ziehen sich dann hübsch an, haben irgendwie nette Suits angezogen oder irgendwas Hübsches angezogen und sind da als Girls-Gang reingegangen und meinten, die haben einen richtig coolen Abend gehabt, weil einfach positive Energie da war, die wurden nicht irgendwie angemacht, sondern sie waren vielleicht eher die Leute, die dann gegafft haben, sag ich mal, weil sie auf einmal total interessiert waren, gesehen haben, was sie vorher noch nie gesehen haben. Aber der positive Vibe hat sie extrem überzeugt. Nee, total.
Also gerade wirklich, also ich kann es jeder, der irgendwelche Bedenken hat, also ich werde ja oft konfrontiert, ja, wie gesagt, muss ich da Sex haben? Muss ich da nackt sein? Ist das, wie gesagt, ein Swingerclub? Nein, alles das ist es nicht. Es ist eben was ganz Besonderes. Und jeder, der sich unsicher ist, der soll es einmal probieren, soll bitte ehrlich an der Tür sein, auch zu sagen, meinetwegen, ich bin das erste Mal hier, ich weiß nicht genau, was auf mich zukommt, aber ich bin neugierig. Das ist irgendwie immer ganz gut. Der wird sicherlich ein Erlebnis machen, das auf jeden Fall nachhaltig ist. Und ich habe bisher fast nur Leute kennengelernt, die danach gesagt haben, wow, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt, so geil und hier will ich wieder hin. Und aber auch was zum Beispiel der Bezug zwischen den Männern ist. Also zum Beispiel dieses ganze Alpha-Tier-Gehabe, ja, was so, wenn eine Frau an dir vorbeigeht und sie hat meinetwegen einen schönen Arsch und ich gucke ihr hinterher, dann gucke ich ihr hinterher und ich gucke ihr nicht sabbernd hinterher, sondern respektvoll anerkennend vielleicht hinterher. Mhm. Und wenn ihr Freund mich sieht, irgendwie, dass ich ihr auf den Arsch gucke, dann lächelt er mich an irgendwie und grinst vielleicht und das war's. So. So eine Situation in einem Mainstream-Club, dann kommt dann der Typ irgendwie so, hey, was guckst du mein Alter an irgendwie und will gleich irgendwie eine Schlägerei oder sowas, wo man sagt einfach, hey, ich habe doch nichts getan. Ja? Und genau solche Situationen, die bleiben einfach aus. Also als ich mit Symbiotika angefangen habe, da habe ich meinen Haupttürsteher mal gefragt, irgendwie, ja Rico, ja sag mal, wann hast du eigentlich das letzte Mal hier eine Schlägerei erlebt, also im Laden, ja? Und da guckt er sich an, spricht dann mit den anderen Jungs irgendwie und sagt, ja, keine Ahnung, ja, vielleicht vor 5 Jahren oder so, ja. Und ich meine, ohne jetzt irgendwelche Läden malig zu machen, aber ich kann dir so viel große Mainstream-Clubs in dieser Stadt irgendwie nennen, wo an jedem Freitag, jedem Samstag irgendwie 5-mal die Bullen vorfahren irgendwie, weil da irgendwelche Schlägereien drin sind. Und es geht immer um solche Rivalitätsgeschichten und sowas, ja. Und das gibt's dort einfach nicht und sowas. Und das ist einfach das Schöne.
Und was genau ist der Unterschied zwischen Sex-Positiv und Swingerclub? Also das von, also versucht rauszustellen, aber was genau ist der?
Naja, ein Swingerclub ist natürlich irgendwie in erster Linie da gehen Pärchen hin, um mit anderen Pärchen Sex zu haben oder anderen Pärchen beim Sex zuzugucken oder sich selber von anderen Pärchen beim Sex zugucken zu lassen. Okay. Also das ist letztendlich, es ist natürlich sehr, sehr rein sexgerichtet. Und Sex positiv ist im Grunde genommen irgendwie, dass es ist, wie gesagt, wenn du Lust hast, mit wem auch immer Sex zu haben in dem Club, dann kannst du das haben, auch meinetwegen auf der Tanzfläche, wenn du möchtest. Und deswegen wirst du nicht rausgeschmissen. Ja. Und es gibt ja mittlerweile in Berlin, klar, ist es fast in jedem Club so. Also ich meine, es gibt kaum noch Clubs irgendwie, wo sowas geahndet wird. Aber also viele Clubs finden das ja eigentlich mittlerweile auch sogar forcieren dass irgendwie Sex passiert in deren Clubs oder dass die Mädels meinetwegen oben ohne rumrennen oder in Dessous oder was auch immer, um ihr Image aufzupolieren. Das war natürlich auch vor ein paar Jahren anders. Aber es ist einfach so, dass ja, also es gehört eben zum Menschsein dazu, wenn du ausgelassen feierst, dass da Sex auch eine Rolle spielt. Wir verstecken es nicht, wir lassen es zu, wir akzeptieren das. Wir feiern das jetzt nicht, da steht auch niemand jetzt drumherum und applaudiert irgend sowas, sondern irgendwie jeder kann sich so ausleben, wie er möchte.
Ich glaube, für viele unserer Hörer, die das KitKat vielleicht kennen, weil das als Synonym für viele steht, können sich das trotzdem, also auch wenn du schon viel beschrieben hast, immer noch nicht so richtig vorstellen. Dir gehört die Mittwochsveranstaltung mit Symbiotika. Genau. Und jemand, der jetzt sagt, er wird ganz gern hinkommen, das gehört zu seiner Berlin-Tour jetzt dazu, nach dem Podcast. Wie, worauf, also was finden die vor? Also wie müssen sie sich kleiden? Was ist es, ein Großraum oder wie kann man sich das vorstellen so insgesamt?
Gut, also der Club an sich besteht aus 5 eigentlich mehr oder weniger kleinen oder großen Dancefloors auf 2 Etagen. Mittwochs bei Symbiotika ist eigentlich nur die obere Etage offen. Wir haben ungefähr, keine Ahnung, 500, 600, 700 Besucher jeden Mittwoch. Je nachdem wer spielt, können es auch mehr sein. Je nachdem, auch wenn Donnerstag Feiertag ist, ist das Doppelte so ungefähr.
Viele Leute, ne?
Ja. Ja, wir sind sicherlich so innerhalb der Woche, also die größte Party in Berlin, die also wöchentlich stattfindet. Und es ist ein Dresscode, also unser Dresscode bei Symbiotika ist be creative, also das heißt, sei kreativ, irgendwie sei natürlich irgendwie, sei dirty, sei kinky, sei sexy, aber auch verspielt oder einfach nur schräg, also nur sei eigentlich alles andere außergewöhnlich und sei du selbst in irgendeiner Weise, auch wenn du eine Rolle spielen möchtest, aber diese Rolle muss aus dir selbst kommen. Was nicht geht, ist jetzt mal ganz ehrlich, wenn 5 halbstarke junge Typen in Jeans und Turnschuhe vor der Tür stehen irgendwie und du siehst, sie denken, okay, mit dem Eintritt können sie einen günstigen Fick haben, sorry, die kommen nicht rein. Und also man sollte schon wissen, wo man hingeht, man sollte seine Kleidung dementsprechend anpassen, also schwarz geht immer, blaue Jeans gehen nicht, Print-T-Shirts gehen nicht, es ist immer ganz gut in einem Verhältnis Männer, Frauen oder irgendwie als schwules Pärchen oder eine schwulen Gruppe zu kommen, aber das sollte eigentlich stimmen, man sollte vielleicht auch nicht mehr als 4 Leute zusammen sein, irgendwie, wir wollen da keine Junggesellenabschiede, wir wollen da auch keine Schulklassen.
Kommen sie alle auf dem Bierbike an.
Genau. Oder Schulklassen, die dort irgendwie sich feiern wollen. Und ich meine Freundin Charlotte, die ist die Selekteurin, sie entscheidet an der Tür, wer reinkommt und wer nicht reinkommt. Sie macht das schon, wie gesagt, seit ein paar Jahren, sie kann das sehr gut. Mhm. Und ich würde ihr dazu mal auch nie reinreden. Also und ja, man gewinnt natürlich über die Jahre auch so ein gutes Gefühl. Irgendwie sind das Leute, die wirklich was zu der Party beitragen oder sind das Leute, die einfach nur was aus der Party konsumieren wollen, also was wegziehen wollen, so ungefähr. Und gerade dieses ganze Voyeuristische, also wenn Leute denken, okay, ich möchte einfach viele nackte Frauen sehen oder nackte Männer oder was auch immer. Und so, sorry, die sind falsch bei uns. Also da gibt es 1000 andere Orte in Berlin, glaube ich, wo man das besser machen kann und die vielleicht geeigneter sind dafür. Das KitKat ist eben nicht ein Club, wo du als Außenstehender, ohne was selber dazu beizutragen, einfach nur, ja, woher rustig konsumieren kannst. Also
jetzt noch ein letztes Fragezeichen bei mir zu dem Punkt. man kommt ja, wenn es vor allem im Winter, mit langen Klamotten dahin und hat vielleicht nicht das Highlight schon.
Genau.
Man präsentiert, muss man das dann aufknöpfen, die Jacke, naja, oder wie ist
ja,
das?
Ja, also natürlich fragt Charlotte dann oftmals an der Tür, seid ihr vorbereitet, was Kleidung angeht? Und die Leute haben dann meinetwegen eine kleine Tasche dabei und zeigen irgendwie irgendein Outfit, okay, was sie sagen, ja, das ziehe ich dann nachher an. Oder natürlich knöpfen sie auch mal was auf und zeigen, dass sie irgendwas drunter anhaben, was irgendwie interessant aussieht. Und das muss jetzt nicht irgendwie H&M-Unterwäsche sein. Also natürlich muss man auch sagen, dass wir haben ja auch ganz, ganz viele Stammgäste. Also nach einer gewissen Zeit kennt man natürlich auch viele Leute. Dann haben wir natürlich auch viele Touristen, klar. Aber die meisten Touristen, die wissen schon, wo sie hinkommen. Also wer einfach nur dort an der Straße vorbeigeht, eine Schlange sieht und denkt, okay, da stellen wir uns jetzt auch mal an und noch nicht mal wissen, wie der Club heißt oder sowas, irgendwie, der ist natürlich irgendwie fehl am Platz. Aber ja, also man merkt aber mittlerweile, dass das, also wir waren ja eigentlich mit der Symbiotika auch so die erste Party, die sehr konsequent mit unserem eigenen Hausfotograf, also du musst dein Handy abgeben an der Garderobe, du darfst keine, also kannst keine Fotos machen. Wir machen aber Fotos mit unserem Hausfotografen, wir machen Fotos mit offenem Visier, das heißt, jeder weiß, wenn er fotografiert wird, jeder kann entscheiden, ob er fotografiert werden will oder nicht. Also wir schießen niemanden von hinten ab irgendwie oder gehen in die heimlichen Ecken irgendwie und filmen da heimlich. Und aber diese Fotos von meinen zwei Fotografen, also Kruski und Gilishani, die beide auch eher Fotokünstler sind, die sind schon ziemlich bekannt und die werden viel gesehen. Und wir waren so die Ersten, die konsequent das so gemacht haben, weil früher eigentlich immer so ein bisschen die Policy war, naja, was im Club passiert, bleibt im Club. Wir haben es im Grunde ein bisschen umgedreht, weil wir so natürlich gemerkt haben, dass wir in einer anderen Zeit jetzt leben. Also ich meine, die Leute präsentieren sich permanent auf Instagram irgendwie auch sexy und erotisch und wollen ja auch gesehen werden. Und wie gesagt, wenn wir gerade irgendwie mit der Kamera vor jemand stehen und die Person also kommt und sagt sogar, wo ist der Fotograf? Ich möchte, dass er ein Foto von mir macht. So ist das eigentlich heutzutage. Und daher haben natürlich die Leute mittlerweile sehr gutes Vorstellung, was passiert denn da drin? Wie sehen die Leute da aus? Was muss ich anziehen? Und ich meine, wie gesagt, jeder, der noch keine Vorstellung hat, der kann auf Instagram, auf Symbiotika, also wie gesagt, mit Doppel-K geschrieben oder auf Facebook gehen irgendwie oder gibt es einfach auf Google ein, da wird er hunderte von Fotos sehen, irgendwie schwarz-weiß von meiner Party und wird dann sehr schnell schon Vorstellungen haben von den Menschen und von den Outfits und ja, was da so passiert.
Was unterscheidet den Club vom Mittwoch und am Wochenende?
Naja, ich würde mal sagen, ich sage ein bisschen, Symbiotika ist ein bisschen KitKat Light, sage ich mal. Also unser Publikum ist etwas jünger als samstags. Auch ein bisschen, ja, es ist nicht so auf die 12. Also es gibt bei uns schon auch viele Leute, die vielleicht Spaß an so einer Art kinky Lifestyle haben, aber die vielleicht auch noch gar nicht so richtig wissen, in welche Richtung, die auch das jetzt nicht als ein Aktionsversprechen sehen wollen, sondern die einfach nur zum Beispiel gerne sich so zeigen wollen. Und Samstag ist schon, glaube ich, noch ein Ticken sexualisierter, sagen wir mal so. Bei uns ist es irgendwie, wie gesagt, ich glaube, wir haben das jüngste Publikum und das verspielteste Publikum. Aber was uns sicherlich auch unterscheidet, ist, ich behaupte mal voller Stolz und Ernst irgendwie, dass wir die besten DJs haben. Und ich glaube, dass wir mittlerweile auch in ganz Berlin mit eins der besten Line-Ups haben, von wirklich Big Names und dass wirklich auch viele Big Names auf mich zukommen und sagen, hey, wir reden mal gar nicht über Geld, sondern ich möchte auf deiner Party spielen, weil ich deine Party toll finde. Irgendwie, das spricht einfach auch für unseren Erfolg.
So ein geiles Gefühl sein.
Ja.
Wie bist du dann, wie hieß die Eigentümerin oder die Gründerin?
Kirsten.
Wie bist du denn zu der gekommen? Also ich meine, du machst jetzt seit 5 Jahren. Irgendwie müsst ihr ja mal beim Glas Champagner mal darüber geschnackt haben.
Ich bin also Gast im Kitty seit auch bestimmt 20 Jahren oder sowas und ich komme auch aus der BDSM-Szene irgendwie. Ich mache mit Fleischeslust ein Sex-Positive-Festival, wo es viel um Kunst und um Diskurs geht, um Podiumsdiskussionen, um dieses Thema, also auch Sexualität als Thema, das eher gesellschaftspolitisch ist, also da geht es um Selbstbestimmung, da geht es geht's um irgendwie welche Freiheiten, wie weit darf der Staat uns reglementieren. Also wir sehen ja in Polen, in Ungarn, irgendwie in Russland, dass wir in einer Zeit leben, wo immer mehr Staat eigentlich irgendwie auch eingreifen will in unsere Persönlichkeitsrechte. Mhm. Und ich glaube, Sexualität ist eins der Rechte jedes Menschen, sich so äußern zu können, so leben zu können, wie er möchte, wie er sich fühlt, und natürlich in gesetzlichen Rahmen, das ist ganz klar. Mhm. Aber ob du jetzt irgendwie, wie gesagt, irgendwie schwul bist, irgendwie polyamor bist oder was auch immer, das ist dein Selbstbestimmungsrecht, und dafür kämpfe ich eigentlich, und das ist mir ganz wichtig mit dem, was ich mache. Also mir geht's nicht nur um Feiern und sowas, ja, sondern mir geht's wirklich um diese Freiheitsrechte und Persönlichkeitsrechte. Und naja, jedenfalls mein Partner bei Symbiotica ist DJ Jordan, der schon seit über 10 Jahren Resident ist im KitKat. Mhm. Und Kirsten hatte Jordan mal gefragt, weil der Mittwoch frei war, ob er nicht dort eine Party organisieren möchte, und dann kam ich dann ins Spiel. Mhm. Jordan hat mich gefragt irgendwie, weil ich natürlich mehr aus der Szene komme und eben wir uns dann kannten und ich auch eher der Kommunikator bin, ob wir das nicht zusammen machen wollen, und so hat sich das eben ergeben.
Und wie bist du irgendwie die erste Symbiotica-Veranstaltung?
Die erste Symbiotica-Veranstaltung, ich glaube, das waren so 180 Gäste, es war noch relativ bescheiden,
ja,
und sowas. Und es musste sich natürlich erstmal so rumsprechen. Natürlich hatten die Leute auch noch keine so wirkliche Vorstellung, was ist unser Profil. Also das muss man natürlich auch erstmal erleben. Mhm. Und das entwickelt sich natürlich auch mit den Jahren. Und wir mussten natürlich auch erstmal, ja, auch bei vielen Leuten erstmal so eine Credibility aufbauen, also auch bei den DJs. Mhm. Und unser Programm war natürlich erstmal dann wirklich, ja, guten Techno, sehr straighten Techno zu spielen, und gleichzeitig hatten wir immer schon auch so einen sehr starken Kunstanspruch. Also wir haben viele Performer eingeladen, wir haben ich habe 3 oder 4 Ausstellungen im Kitty gemacht mit Künstlern, und das hat sich dann immer so peu à peu entwickelt, und das kam alles nicht von heute auf morgen. Mhm. Aber mittlerweile, wie gesagt, irgendwie sind wir da auf einem sehr, sehr guten Weg oder in einer sehr guten Position. Und selbst gerade zum Beispiel in dieser kurzen Zeit, letztes Jahr im Herbst, als die Clubs wieder aufgemacht haben, waren wir echt erstaunt, wie schnell wir wieder wirklich on the top waren. Mhm. Also wir dachten erstmal, müssen wir jetzt wieder so Aufbauarbeit leisten, weil die Leute gar nicht mehr gewohnt sind, auszugehen. Ja. Aber das war eigentlich gar nicht so. Wir waren wirklich echt ziemlich begeistert, wie schnell die Leute wieder da waren. Und und ich hoffe mal, dass wir, ich sag mal, Ende März, Anfang April auch wieder die Tore öffnen können.
Ja, hoffentlich. Ja. Wie viel Zeit nimmt das so in Anspruch für dich, wenn die Tore wieder offen sind, diese Mittwochsveranstaltung?
Ja, es ist, ich meine, das kennt ihr so wahrscheinlich selber. Ich meine, wir trennen alle nicht so wirklich zwischen Arbeitszeit und Freizeit oder Privatzeit. Mhm. Also letztendlich geht man mit seinen Gedanken abends ins Bett und steht damit morgens auf, und im besten Fall hat man noch darüber geträumt. Es ist so, ja. Und es nimmt schon viel Zeit, aber die viel Zeit, das ist ja auch die Dinge, die heutzutage ganz wichtig sind. Also gerade der ganze Social Media Aufwand. Also irgendwie, dass man natürlich die Events anlegen muss, die Bookings machen muss, die Verträge machen muss, dann, klar, wir haben also das ganze Personal, meine ganze Garderobe, Türsteher, alles, die müssen natürlich alle organisiert werden, gesucht werden, dann auch immer wieder auf der Suche nach, was passt als Musik, als Performer, was passt rein. Also ich bin immer auf der Suche auch nach, gerade was Performer angeht, immer nach neuen Leuten, also ich merke natürlich, wenn du gut bist, wirst du gerne kopiert.
Ja.
Es gibt immer wieder Leute, die gerade versuchen, natürlich zu denken, okay, Chris bookt die DJs, die Performer, irgendwie hat den Fotografen, und die versuchen im Grunde genommen, den gleichen Fotografen anzufragen, die gleichen Performer, die gleichen DJs, und versuchen im Grunde genommen dann eine ähnliche Event zu machen, irgendwie um ja auch einen Erfolg zu kopieren. Das funktioniert natürlich nicht so einfach. Aber deswegen ist auch mal ganz wichtig, immer, ja, one step beyond zu sein, also einen Schritt voraus zu sein und zu gucken, dass man immer wieder auch die Leute überrascht, und das ist bei uns wirklich bei den Bookings so. Ich meine, wie gesagt, ob jetzt Franz ja alle Farben bei uns mal spielt, irgendwie der sicherlich irgendwie, also den kann ich mir überhaupt nicht leisten. Mhm. Also das ist wirklich also wirklich deutlich irgendwie fünfstelligen Bereich irgendwie, was der kostet und sowas.
Für einen Abend oder für eine, was bedeutet das denn? Für eine Stunde auflegen?
Nee, also ich weiß nicht, so Franz alle Farben kostet auf dem beim Festival so sicherlich so 40.000 Euro für ein Set von 2 Stunden und sowas, ja. Mhm. Und ich meine, das kann sich kein Club mal leisten oder sowas, ja, und auch andere Leute und ja, die Leute sagen einfach, hey, sie haben Bock bei mir zu spielen, ja. Und sie haben Bock bei mir zu spielen und da sage ich, ja, ich kann dir gerade Taxigeld zahlen, mhm, und sowas, irgendwie alles andere ist einfach lächerlich, ja, und also ich werde nicht anfangen, dann irgendwie das irgendwie da rumzuspielen, ja, und dann drückt man ihm irgendwas in die Hand und es geht nicht ums Geld, es geht einfach darum, dass sie bei mir spielen wollen und das macht einfach Spaß, wenn gerade solche Leute irgendwie einem so das Feedback geben, dass man irgendwas richtig macht.
Und sag mal, Symbiotika ist das eine. So, gibt es noch mehr andere Sachen, die du nebenbei machst?
Ja, also ich mache, also was jetzt so Partys angeht, also Symbiotika, dann gibt es diesen Techno Breakfast Club, das machen wir im A7, das ist eigentlich auch so eine Geburt aus der Pandemie heraus, irgendwie vor 2 Jahren, wo eben die Clubs, man nichts im Club drin machen konnte, mhm, und das A7 ist direkt am Alexanderplatz und hat so eine kleine Art Gartenbereich oder so Wintergartenbereich und da durften wir draußen was machen, weil drinnen durfte nicht getanzt werden, aber draußen durfte getanzt, mhm, werden. Und da haben wir so einen Techno Breakfast Club. Sonntags haben wir weiß nicht, 13 Uhr angefangen und das ging dann irgendwie bis 22 Uhr. Sonntags war eigentlich ein Nachmittagsclub und der war extrem erfolgreich. Auf einmal kam so die ganze Meute im Grunde genommen und hat Sonntagnachmittags irgendwie dort getanzt. Damit werden wir jetzt auch weitermachen, also wenn es wieder erlaubt, mhm, ist. Dann gibt es eine kleine Party, die heißt Inzest, mit Doppel-Z geschrieben. Die ist auch in der Pandemie entstanden, im Nachtleben Berlin, also ehemalige Café Burger. Und das ist eigentlich so eine auch eine Kinky-Party mit einem sehr großen Show-Charakter, also wo wir sehr, sehr viel eben Live-Shows zeigen, mit vielen Performern. Und das war auch Inzest nochmal, also es geht nicht um Blutsverwandtschaft, es geht Familie in Berlin, sind die Menschen, mit denen man sich umgibt, irgendwie, das ist die selbstgewählte Familie und nicht, wie gesagt, die Blutsverwandtschaft. Und in einer Zeit, wo keine Fremden in der Stadt waren, wo wir eigentlich alle so auf uns selbst geworfen waren, entstand diese Idee von dieser Party und die wird es auch weitergeben. Dann
kurz nochmal zurück, also wie kommt man dazu zu sagen, man macht tagsüber 13 Uhr am Sonntag so eine Techno-Party, also?
Ja, weil also erstmal immer mal überlegen, neue Wege zu gehen. Ja. Das war aber dann auch im Sommer, weil irgendwie es war gutes Wetter und wir wollten eigentlich so ein bisschen so ein Mini-Festival-Feeling dort eigentlich haben, zu sagen, einfach irgendwie, wir können ja gar nicht jetzt rein in einen dunklen Club gehen, irgendwie mit künstlichem Licht, sondern wir sind ja eigentlich im Grunde genommen draußen, die Sonne scheint, man hat ein Kaipi in der Hand, irgendwie warum machen wir das nicht Sonntagnachmittags und macht das aber auch so, weil ich kriege ja auch immer ganz oft dieses Feedback, also gerade wenn du mittwochs eine Party machst, irgendwie, da kommen ständig natürlich Leute auf dich zu und sagen, wow, Chris, irgendwie, wie geil wäre, wenn deine Party am Wochenende wäre, weil ich muss arbeiten, ich habe Kinder oder was auch immer und auch mal so eine coole Party zu machen, wo Leute, die am nächsten Tag arbeiten müssen, die meinetwegen irgendwelche andere Beschäftigungen haben, dass sie auch feiern können und dass sie um 22 Uhr dann aus dem Club kommen, trotzdem glücklich sind, irgendwie auch ihre 8 Stunden geraved haben, irgendwie und danach ausschlafen können und am nächsten Morgen, Montag dann fit sind. Ja. Finde ich, hat durchaus auch seinen Anreiz.
Geiler Ansatz, ja.
Finde ich auch. Also normalerweise sehen unsere Gespräche oft so aus, wann muss ich dann bei Instagram posten, wo es jeder andere macht. Also viele denken nicht so dieses, wie kann ich andere Wege ausgehen? Wie sieht so kreative Arbeit bei dir aus? Also hast du da ein Team? Ist es viel Alkohol? Ist es irgendwas anderes? Also wie kommt sowas zustande?
Ja, also ich habe ein Team. Es ist aber trotzdem, es ist schon auch eine sehr sehr auch solitäre Arbeit. Also ich glaube schon, dass vieles, was ich mache, wird natürlich auch sehr stark mit meiner Person verbunden. Und ich kann nicht leugnen, ich brauche das Team, um es umzusetzen. Aber ganz oft sind natürlich die Grundideen und der Grundimpuls kommt von mir. Und da muss man bekommt natürlich irgendwann auch eine gewisse Routine, was kreative Prozesse angeht. Also ja. Ich kann Kreativität bei mir fordern, also ich kann es auch steuern. Also es gibt also innere Denkmodelle, wie man Kreativität steuern kann. In der anderen Seite hat man natürlich aber auch mit den Jahren auch ziemlich viel Erfahrung. Und ich sehe viel, ich sauge ganz viel auf, ich gucke mir ganz viele Dinge an, die überall in der Welt passieren und versuche, wie gesagt, nicht Dinge zu kopieren, sondern versuche eigentlich zu gucken, was sind so die Kernessenzen von anderen Modellen und überlege, wie kann so etwas für meine Problematik oder für meine Voraussetzungen funktionieren. Und dann ja auch einfach auf alles andere zu scheißen und zu sagen, ich mach's einfach. Und irgendwie, wenn es daneben geht, dann geht's daneben, da hast du eine Erfahrung mehr gemacht. Aber einfach gar nicht so viel Bedenken haben, sondern einfach machen.
Und dieses Steuern finde ich halt spannend. Also sagst du dann, du schaffst jetzt eine Umgebung, wo du sagst, ich gucke mir jetzt ganz viele Sachen an oder ich setze mich jetzt hin oder ich fahre in Urlaub. Also.
Ja, also zum Beispiel, ich kann Träume steuern. Also ich kann wirklich bewusst mit einer Aufgabenstellung irgendwie schlafen gehen und kann bewusst darüber träumen und am nächsten Tag habe ich irgendwie ein Ergebnis, das eben nicht rational gesteuert ist, sondern das eben durch meinen Traum gesteuert ist. Das ist zum Beispiel irgendwie ein Ding, also das ist auch medizinisch erwiesen, dass Menschen diese Fähigkeit haben. Und das ist natürlich ganz schön, weil das lenkt einfach ab von allen Bedenken. Also du fängst an, über etwas zu träumen hast aber nicht diesen ganzen rationalen Hinterfragungsapparat, nämlich nein, das kannst du nicht machen, weil das irgendwie muss erstmal geklärt werden oder ist kompliziert oder kostet Geld oder was Gott was, sondern wie es ja mal oft bei Träumen so ist, also du kannst im Grunde, da ist erstmal alles möglich und dieses, da ist erstmal alles möglich, das ist natürlich eine super schöne kreative Voraussetzung und dann entsteht natürlich jetzt nicht ein fertiges Produkt in Anführungszeichen, aber so eine gewisse Matrix irgendwie, an der du dich dann erstmal orientieren kannst und die du dann einfach irgendwie ja anreichern kannst mit Input, rationalen Input und solche Sachen.
Kann man das lernen?
Wollte ich auch nicht fragen.
Dann hat er doch fast 24 Stunden
Arbeitszeit. Also das muss dir ja irgendwann mal aufgefallen sein, dass du das kannst.
Ja.
Wie war das für dich? Also war das?
Ja, das ist wirklich so. Zum Beispiel, also das ist bei mir ganz stark. Also das ist nicht mitten in der Nacht, sondern das sind eigentlich so mal die, ich würde mal sagen, vielleicht die letzten 3 Stunden, bevor ich wach werde.
Ja.
Und zum Beispiel, ich werde sehr ungemütlich, wenn man mich in so einer Phase weckt oder sowas. Also ich halte dann, wenn meine Freundin Charlotte mich weckt, dann sage ich einfach, nein, ich bin gerade mitten in einem Traum. Und oftmals ist es auch so, dass du nimmst gewisse Dinge in deinem Umfeld auch wahr. Es darf nicht zu viel sein, also es darf jetzt nicht irgendwie ein Film da im Hintergrund laufen, weil das baust du dann automatisch mit ein und sowas. Und je nachdem, was da läuft, kann das irgendwie ganz schräg sein. aber es ist wirklich so ein, es macht richtig Spaß. Es ist wirklich so etwas, was du kommst wirklich erfrischt aus so einem Traum raus. Und das Problem ist, du musst ganz schnell dir irgendwas notieren oder aufs Band sprechen oder sowas, weil nach einer halben Stunde ist wirklich weg. Also oder du musst dann wirklich verfolgen, sonst ist es dann irgendwie, bist du ganz schnell wieder raus aus sowas. Aber dann ist es natürlich auch ganz klar, am Schreibtisch sitzen, am Rechner sitzen, irgendwie sich Dinge ausdenken und wie gesagt, einfach mutig sein. Und das ist eigentlich so immer das, was ich eigentlich immer so Leuten irgendwie auf den Weg gehe, einfach wirklich mutig sein, sich was trauen. Wie gesagt, nicht immer denken, was machen die anderen oder was denken die anderen, sondern erstmal zu denken, denk erstmal das Unmögliche und fang erstmal an. Und irgendwie Begrenzungen wird es immer schon automatisch irgendwann geben. Und einfach machen, produktiv sein. Also ich finde immer auch dieses, dass immer Leute gleich hinterfragen, macht das Sinn, bringt mir das was, ob ich hier einen Podcast mit euch mache. Ja, Ja,
wahrscheinlich das, nicht. Doch. Ich würde ganz klar sagen, ja.
Ja, natürlich. Allein, dass ich mich irgendwie hier hinsetze und selber über mich nachdenke und das Äußere, das schärft natürlich schon auch meine Sinne und sowas. Und einfach euch kennenzulernen, irgendwie, das bringt immer was. Also neue Erfahrungen bringen immer etwas und sowas. Und da gar nicht so viel hinterfragen, sondern einfach machen und ja, mit großer Offenheit in die Welt gehen und ja, die Dinge auf sie zukommen lassen und dann sagen, ich will sie mitgestalten.
Einfach mal machen. Ja. Was würdest du sagen? Also jetzt haben wir viel von irgendwie, wahrscheinlich ist es auch ein bisschen privater Chris oder vielleicht auch ganz viel privater Chris.
Ja.
Aber wie würdest du den privaten, also jenseits vom KitKat, jenseits von einer Veranstaltung beschreiben? Was macht dich aus als Person? Was glaubst du?
Gut, das können eher andere über mich erzählen, glaube ich. Aber ich glaube schon, ich glaube, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ich interessiere mich eigentlich für jeden Menschen. Also es ist zum Beispiel wirklich etwas, du kannst mich irgendwie in die nächste Eckkneipe setzen, irgendwie an die Theke, und ich komme immer mit irgendjemand ins Gespräch. Und ob das jetzt irgendein Handwerker ist oder ob das jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ein Biologe ist oder was auch immer, oder eine Verkäuferin oder sowas. Ich glaube, ich kann schon jedem Menschen etwas Interessantes abgewinnen. Mhm. Und ich interessiere mich dann auch wirklich für Menschen. Also mich interessiert, wenn irgendjemand mir etwas erzählt, wenn jemand sagt, keine Ahnung, er baut aus Streichhölzern den Kölner Dom nach oder sowas, dann ist das null in meiner Welt. Und ich würde auch nie irgendwie drüber nachdenken, sowas anzufangen. Aber wenn mir jemand sowas erzählt, dann interessiert mich das. Und dann habe ich auch meine Fragen dazu und ich habe auch meine ehrliche Bewunderung dafür. Mhm. Und wenn jemand, keine Ahnung, also ich habe keine Kinder, aber wenn du mir was von deinen Kindern erzählst, irgendwie, dann habe ich auch ein nicht gespieltes Interesse, sondern es interessiert mich und sowas. Und mich interessieren einfach Menschen. Und ich glaube, das merken viele Menschen, dass ich einfach gerne auch Leuten zuhöre, dass ich gerne auch ehrlich, wenn jemand meine Meinung fragt, ich mich ehrlich auch mit etwas auseinandersetze und nicht irgendwie so einfach nur pro forma was sage. Und dass ich eben das, was ich mache, aus voller Leidenschaft mache.
Das ist, finde ich, eine extreme Stärke. Das könnte auch so eine Superpower sein, wahrscheinlich.
Hoffentlich.
Chris, was steht noch so an? Der 2022 ist ja noch relativ jungfräulich.
Ja, also wie gesagt, gucken wir erstmal alle, dass wir ein bisschen aus dieser pandemischen Situation rauskommen. Irgendwie, wir haben alle natürlich dieses Thema, glaube ich, schon so oft diskutiert, dass wir, glaube ich, darüber gar nicht mehr groß reden müssen. In der Hinsicht bin ich aber auch jemand, ich wurde natürlich auch tausendmal gefragt, ob ich illegale Partys mache und weiß Gott was. Ich halte mich da eher sehr zurück.
Politische Antworten geben. Was das angeht.
Ja, es ist ich möchte nicht, ich glaube ganz klar, es gibt diese Pandemie. Ich meine, ich bin zweimal geimpft, geboostert und habe trotzdem Corona gehabt. Ich weiß, ich bin trotzdem froh, dass ich irgendwie geimpft war, weil ich glaube, es hätte anders ausgehen können und sowas. Ich glaube, jeder, der es anders sieht, hat absolut mein Verständnis und sowas. Aber ich glaube, dass wenn wir zu einem normalen Leben wieder zurückfinden wollen, müssen wir im Grunde gewisse Wege gehen, und da ist sicherlich die Impfung ein Weg, der wichtig ist. Aber wie gesagt, ich glaube trotzdem, dass jedem es selbst überlassen werden soll. Ich bin nicht für eine Impfpflicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn wir jetzt diese Omikron irgendwie den Peak erreicht haben, irgendwann jetzt Mitte, Ende Februar, dass wir dann irgendwann zu einer gewissen Normalität zurückfinden können. Und vielleicht ist auch eine gewisse Durchseuchung, wie gesagt, auch ein Weg, weil in meinem Umkreis bekommt es irgendwie jeder gerade und so ist das, genau. Aber ich denke mal, dass dann gehen die ganzen Clubgeschichten wieder los. Ich bin gerade dabei, im Sommer eine neue Ausgabe von Berlin Graphic Days zu planen, also mein großes Kunstfestival in Berlin, aber auch vielleicht in Cottbus wollen wir sowas Ähnliches machen. Dann sind wir ja Teil des Prairie Festivals im August. Das ist ein sehr, sehr schönes, kleines Festival in MacPom ist, mit dem Who is Who der Berliner DJ-Szene. Und da werden wir einen eigenen Symbiotika-Floor machen. Und das wird sicherlich auch eine schöne Sache sein.
Wo ist das in MacPom?
Das, ich kann dir den Ort nicht nennen. Das ist irgendwo im Nirgendwo, mhm, an so ein altes Art Schullandheim oder irgend sowas. Okay. Der nächste Dorf ist 15 Kilometer entfernt. Mhm. Also ungefähr, ja, 2 Stunden von hier entfernt. Mhm. Und es ist ein sehr schönes Festival. Ich will im Sommer einen Monat mal ganz raus sein, irgendwie. Da will ich einfach irgendwie irgendwo in Südfrankreich sitzen und an meinem jetzigen Buch, was ich mit Charlotte gerade neu entwickle, weiterarbeiten. Und ja, mal gucken.
Könnte nicht auch mal so eine kleine, obwohl du bist ja nicht der Gründer davon, aber der mit Schärfer des KitKat Clubs, so irgendwas in Richtung KitKat, ich glaube, es würde über die Ladentheke gehen.
Ja, also letztes Jahr habe ich ja mit Gili Shani, mit meinem Fotograf ein dickes Buch, 450 Seiten rausgebracht. Das heißt, Warrior Burning Kinky. Und in der ersten Lockdown haben wir 250 Menschen Kinky bei sich zu Hause fotografiert und haben daraus einen dicken Bildband gemacht, irgendwie mit fetten Einband. Ist, wie gesagt, vor einem halben Jahr auf den Markt gekommen. Wir sind fast ausverkauft mit dem Buch. Und das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, weil wir eben ganz, ganz viele Leute, die man eher so aus dem Clubabend, aus der Clubnacht nur kennt, einfach das erste Mal wirklich mal ein bisschen gesprochen hat, weil ich meine, sonst klar im Club rennen die Leute an einem vorbei, hey, hi Chris und hi, schön, dass ihr da seid oder keine Ahnung und das war's dann und da war es das erste Mal wirklich mit den Leuten zu reden und ein bisschen mehr über sie zu erfahren und auch diese anderen Lebenssituationen, also ich meine, wir haben also es war, also die Bedingung war, so sollten sich in irgendeiner Weise kinky zeigen, in Outfits, nackt, wie auch immer, in Aktion und es sollte bei denen zu Hause sein und genau dieses Ding bei sich zu Hause, wir haben, was ich, die letzten kleinen Messi WG-Zimmer erlebt bis hin zu den feudalsten Villen und sowas und überhaupt zu sehen, wie leben diese Menschen. Also wir sind, wie gesagt, 250 Shootings innerhalb von 3 Monaten. Also wir haben 2-3 Shootings pro Tag gehabt. Wir sind mit dem Auto ständig durch Berlin gefahren. Wir sind meilenweit Treppen hoch, Treppen abgestiegen irgendwie und waren immer auf der Suche, klar, erstmal nach einem Parkplatz und dann, wow, was erwartet uns da jetzt gerade? Und das waren echt ganz, ganz tolle Begegnungen. Und ja, und das ist ein bisschen so, das ist gerade so ein bisschen, wird das als so die Kink-Bibel der Underground-Szene Berlins gefeiert, das Buch. Ist auch richtig so, ist auch wirklich ein sehr schöner Einblick in diese Zeit. Wird auch sehr wahrscheinlich, finde ich, für mich auch irgendwas Chronistisches sein, weil, glaube ich, irgendwie in 10 Jahren guckt man vielleicht auf so ein Buch und sagt, ah, okay, so sahen die Leute 2020/21 so irgendwie in Berlin in dieser kinky Szene aus und so irgendwie, also und ja, sowas Ähnliches ist das ja wie, und ich habe ein neues Buch, das wird heißen, also Symbiotika Close-Ups und das ist im Grunde ein Buch, was ich mit Charlotte zusammen mache, aber wo ich fotografiere. Und wo wir auch Einzelporträts machen von Menschen aus diesem Symbiotika-Kontext. Die werden auch sehr persönlich sein, die Fotos. Die werden auch sehr, ja, auch sehr kinky sein, aber sie werden eher, da geht's eher ein bisschen auch um die fotografisch, ja, so eine Persönlichkeit, auch so eine, vielleicht eine Verletzbarkeit zu zeigen. Und gleichzeitig schreibt Charlotte eigentlich geschriebene Porträts zu diesen Menschen. Das können manchmal nur 3-4 Zeilen sein und manchmal 2 Seiten. Mhm. Und das sind im Grunde genommen dann sehr schön geschriebene Texte von Charlotte, die auch nochmal auf eine andere Weise diesen Menschen versucht zu packen. Und das ist gerade so unser Projekt, unser Buchprojekt. Und das ist ziemlich aufwendig, natürlich auch die Leute zu sprechen, mit denen erstmal so Interviews in Anführungszeichen zu machen, um einfach auch genug Futter zu haben und zu wissen, wo ist denn die Seite, die man greifen möchte. Und ich hoffe mal, dass wir so, ja, Ende des Jahres damit dann über den Verlag auf den Buchmarkt kommen.
Bei dem vorherigen Buch wäre es mega spannend gewesen, finde ich zumindest, daraus einen Podcast zu machen. Also so als den Verkauf an, ja, vorher, dass man sagt, ihr sucht einen Parkplatz, heute haben wir die Anfrage von XYZ bekommen, kurz vorgelesen, so ein bisschen vom Verlauf und dann vielleicht auch von den Interviews her, hätte ich mega spannend gefunden.
Ja, also wie gesagt, wir können uns da gerne zu dem neuen Buch auch nochmal irgendwie mit Charlotte treffen. Vielleicht gibt's ja auch irgendwie etwas, wo ihr sagt, das würdet ihr gerne mit begleiten, weil gerade, also diese, das Prinzip von diesem ersten Buch war wirklich, zum Beispiel kein Shooting hat länger als eine Stunde gedauert. Mhm. Also wir haben nie gesagt, wir wollten überhaupt nicht auch, wenn die Leute sagen, hey, ich habe meinetwegen noch das Outfit, kann ich das mal ansehen? Ja. Und wir sagen, nee, also leg dich, und wir haben also überhaupt nicht reingeredet, leg dich auf eine Sache fest, wir kommen rein, wir reden ganz kurz, aber wir machen Fotos und dann sind wir auch wieder weg. Und wir wollten eigentlich so eher so Zaungast sein und gar nicht so wirklich eindringen in deren persönliche intime Welt. Ja. Und deswegen, da sind zwar auch 16 ganz kleine Texte, die aber irgendwie sehr allgemein sind, die also nie direkt Bezug auf irgendwelche Fotos nehmen. Und das Bild, also da sind, ich glaube, 700 Fotos in dem Bildband. Also das ist schon sehr bildgewaltig. Und jetzt dieses neue Buch, das wird eben ein bisschen anders. Da geht's wirklich eher, wir wollen den Menschen sehr nahe kommen und auch irgendwie auch sehr intim da sein und auch eben textlich. Also und da musst du natürlich mit den Leuten erstmal reden, da musst du natürlich auch irgendwas von den Menschen erfahren. Also da ist natürlich die ganze Vorbereitung, nämlich diese Vorgespräche und sowas, sehr, sehr wichtig und sowas. Und ja, vielleicht ergibt sich da ja was, wo man sagt, okay, man lässt da vielleicht auch mal was mitlaufen und schneidet dann irgendwie einen Podcast raus. Ja. Das können wir gerne mal drüber reden.
Sehr gerne. Ja? Und ich weiß ja nicht, wie unsere Community euch da draußen unterstützen kann, aber wüsstest du was? Wenn das Buch draußen ist, Bücher kaufen.
Also es gibt auf jeden Fall, also mein erstes Buch, also auf www.berlinkinky.com, da kann man einen Einblick in das Buch haben und da kann man das Buch bestellen. Ich muss gleich sagen, das Buch kostet 60 Euro. Es ist jetzt kein Schnäppchen, ist aber wirklich 2 Kilo Buch. Irgendwie ist es
günstiger
also,
als ein Partyabend.
Bitte?
Günstiger als ein Partyabend.
Günstiger als ein Partyabend, aber ich also wenn man das Ding mal in der Hand hat, dann wird man auch schnell merken, es ist auch wert. Ja. Wir haben 1000 Stück hergestellt über einen Verlag. Ich glaube, haben wir fast 900 verkauft. Also es sind jetzt auch nicht mehr so viel da und so. Aber wie gesagt, wer da noch eins haben möchte, kann es gerne
über. Als Geldanlage hört sich jedenfalls so an.
Das ist auf jeden Fall sicherlich, also gerade wenn man vielleicht auch so ein gewisses Fable für Styling hat, für Clubbing hat. Also es ist auf jeden Fall, wird es irgendwann, bekommt es sicherlich so dann, also den Wert, dass man sagt, wow, das ist ein Zeitzeugnis. Ja? Irgendwie. Und das finde ich einfach so interessant, weil also ich sammle ja auch irgendwie ich kaufe viele Bücher, viele Kunstbücher, Fotografiebücher auch und es gibt immer wieder so gewisse Bücher, okay, die kaufst du in einer gewissen Zeit und dann sind sie aktuell, dann sind sie im Grunde Gegenwart und irgendwann fängt es an, da merkst du, irgendwas hat sich verändert, die Frisuren haben sich verändert, irgendwie, die Art, sich zu bewegen, also zu posen teilweise und so. Und irgendwann wird es dann zum Zeitzeugnis und dann wird es irgendwie auch ganz interessant zu sagen, ach komisch, das war die 90er, das waren die 2000er oder irgend sowas irgendwie und was hat sich da verändert und sowas. Also das wird interessant sein, das zu beobachten.
Hast du das Gefühl, also wenn ich mich jetzt selbst anschaue, ich würde sagen, die letzten 20 Jahre, okay, ich habe mich wahrscheinlich schon verändert, aber lass mal vielleicht meinen Klamottenstil oder so. Ich habe gefühlt seit den letzten 10 Jahren selben Klamottenstil und würde jetzt nicht sagen, das war ich da und das war ich da. Ja. Ist das bei dir auch so?
Ja, also ich bin jemand, der eigentlich bin ich immer jemand, der immer gerne im Hintergrund ist. Also ich bin jemand, wenn eine Kamera da ist, dann bin ich nicht der Erste, der irgendwie seine Fresse hinhält, sondern ich bin immer ganz gerne auch so eher derjenige, der Strippenzieher im Hintergrund ist, ja. Und so, irgendwie daher bin ich klar irgendwie kaufe ich auch bewusst Klamotten ein oder sowas irgendwie, aber ich habe da nicht so eine große Eitelkeit und bei mir, ja, Schwarzes geht immer und sowas.
Schwarz ist gut, ja.
Ja, genau. Und ich meine, irgendwelche Doc Martens trage ich auch schon seit 30 Jahren und irgendwie schwarze T-Shirts trage ich meist, ja, irgendwie. Und das Einzige an Schmuck ist der Symbiotia-Ring und eine Uhr und so Sachen. Also, aber trotzdem, klar, man sieht sich schon manchmal auch in Distanz und merkt irgendwie spätestens, dass man zugenommen hat oder so Sachen. Aber ja, also ich glaube, es ist immer so. Es ist auch oftmals eher bei mir mit der inneren Einstellung. Also ich bin letztes Jahr 50 geworden. Mhm. Und natürlich fühle ich mich nicht wie 50, aber ich fühle mich natürlich nicht wie 50, wie das Bild, das ich habe von anderen, die vielleicht 50 sind oder wie ich mir vielleicht als Kind oder als Jugendlicher jemand vorgestellt habe, der 50 ist. Und so geht's uns, glaube ich, allen und sowas. Mhm. Ja. Und aber das ist aber das Schöne in dieser Stadt Berlin. Also in Berlin ist sowas zum Beispiel gar nicht so eine Riesenfrage. Also mein Freundeskreis, ich bin wirklich umringt. Also meine Freundin ist 27 und wir sind 6 Jahre zusammen und wir haben vor 4 Jahren irgendwie haben wir gemischtes Doppelt hieß das, unser Geburtstag. Wir haben also eine Woche irgendwie voneinander entfernt Geburtstag. Da bin ich irgendwie 46 geworden und das ist schon ein bisschen länger her, stimmt. Und sie ist 23 geworden, ja. Und so ist also so halb so alt. Das spielt aber überhaupt keine Rolle in Berlin, ja. Und aber ja, man sieht sich immer, glaube ich, auch ein bisschen anders, als die anderen einen sehen. Ja. Aber es bleibt nicht aus.
Tja, auf jeden Fall habe ich also richtig Bock drauf und die Lust habe ich eigentlich noch nie verspürt, das einfach mal auszutesten. Also selber auch mal. Ist das doof, wenn man da reinschnuppern will?
Wo reinschnuppern?
Also zum Beispiel jetzt Symbiotika oder diese ganze, also alles, was du erzählt hast, das irgendwie, ich hab's gefühlt so. Und
ja,
das.
Nein, ich meine, also ich hoffe mal, wie gesagt, dass es dann irgendwann losgeht und dann seid ihr auf jeden Fall meine Gäste. Und ich bin, also so wenig wie ich euch kenne, aber den Eindruck, den ihr auf mich macht, also ich glaube, ihr werdet sofort verstehen, was ich meine mit dem, was ich eben gesagt habe. Und es wird auf jeden Fall irgendwie ein schönes Erlebnis sein. Mhm. Und es wird nicht etwas sein, was in irgendeiner Weise schmierig, anrüchig oder irgendwie ja komisch ist und sowas, sondern ihr werdet sicherlich eine tolle Partynacht haben. Und das Schöne ist, wie gesagt, ja, da spielt es keine Rolle, wie alt du bist, sondern du musst einfach authentisch sein und einfach auch offen sein,
ja,
Dinge auf dich zukommen zu lassen und auch Dinge zu erleben zu wollen.
Ja, ich habe da so Angst davor, dass man selber nicht nur der ist, der sozusagen was nimmt, also die Erfahrung mitnimmt und selber nichts geben kann.
Na, ja, aber wie gesagt, du kannst so, wenn du Musik magst, du kannst tanzen, also wie gesagt, Sex spielt ja bei uns auf diesen Partys ja wirklich, also das wird immer so dramatisch gesehen, aber das ist ja, also wenn du ein paar hundert, 600, 700, 800 Gäste hast, irgendwie, ich sage das mal, der Anteil der Leute, die irgendwie sexuell irgendwas machen und so, ist ja eher doch dann relativ gering und sowas, ja. Das ist eher aber auch dieses, ja, überhaupt zum Beispiel wirklich bei Symbiotika sich hinzusetzen und einfach Leute anzugucken und du kommst auch ganz schnell mit Leuten ins Gespräch und das ist nie komischerweise eine blöde Anmache. Also das ist immer irgendwie ja, ein nettes Gespräch. Also es ist wirklich so ein Family-Gedanke irgendwie ist auch dahinter und es hat was sehr, sehr Angenehmes. Und wie gesagt, ich lade euch herzlich ein und
Dankeschön.
Dann reden wir vielleicht danach irgendwie andersrum, was waren eure Erlebnisse.
Ja. Können wir gerne machen. Erik, du musst jetzt auch zu sagen.
Ich habe schon viel Kreatives irgendwie in Berlin erlebt, aber das klingt so nach Next Level. Aber ja, ich würde mir das auch gerne mal anschauen.
Liebe Grüße an Eriks Frau. Du sagst nichts dagegen.
Ja, Chris. Nein, nimmst du mit? Also überhaupt kein Problem.
Chris, wir haben wirklich irgendwie, also ich habe eine Menge mitgenommen aus diesem Podcast.
Danke.
Ja, unsere letzte Frage im Podcast immer, wen du dir gerne als nächsten Gast auf unseren Podcast-Thron wünschen würdest. Fällt dir jemand ein?
Oh ja, mir fallen jede Menge Leute ein. Ich nenne mal 3 verschiedene Leute.
Ja.
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, meine sehr, sehr liebe Freundin, irgendwie Lilith Terra, die Fotografin ist, die Fetischfotografin ist, aber als Künstlerin, die selber erst relativ spät zur Fotografie gekommen ist, aber finde ich eine ganz, ganz großartige Künstlerin ist, die eine ganz großartige Bilder macht, die wirklich einem ansprechen, also oder die einen packen. Und sie arbeitet zwar an diesem Thema Fetisch, aber es geht nie zum Beispiel um irgendwie, es geht nie um eine platte Erotik oder sowas, sondern es geht eigentlich auch um Beklemmungen, es geht um Traumata, es geht irgendwie um Kindheitserinnerungen und solche Sachen. Also es ist eine ganz großartige Fotografin, Lilith Terra, kann man sich auch auf Instagram angucken, ist auf jeden Fall eine ganz interessante Frau. Ich würde natürlich Charlotte Spitzner, meine Freundin, die eine großartige Schreiberin ist, irgendwie vorschlagen, die auch, wie gesagt, sehr viel erzählen kann über wie sieht's an der Tür von einem Club aus, was erlebst du für die schrägsten Geschichten und Gestalten und was gibt's, welche Sachen darf man überhaupt nicht machen, um in einen Club zu kommen und welche Sachen sollte man wirklich vielleicht beachten, um in einen Club zu kommen, also angefangen von nüchtern sein, freundlich sein, Outfits etc. Also Charlotte sicherlich und ich würde auf jeden Fall meine liebe Freundin und auch DJ Stella Bossi irgendwie, die exklusiv bei mir bei Symbiotica in Berlin ist und die eine riesen Karriere jetzt in den letzten Jahren gemacht hat über Instagram irgendwie und die gerade super weltweit gehypt wird als DJ und die wirklich ganz viel zu erzählen hat, wie das ist, wie gesagt, von kleinen Reels bei Instagram zu starten und auf einmal eine Karriere in den größten Clubs der Welt mit den größten DJs zusammen zu machen. Und da kommt auch noch einiges mehr. Und übrigens, wenn alles gut läuft, spielt am 6. April wieder bei uns bei Symbiotica. Und die letzte Party vor dem Lockdown jetzt hat sie gespielt. Es war 1. Dezember. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war eins der geilsten Partys, die ich je erlebt habe. Und das wären drei Leute, die ich auf jeden Fall empfehlen kann.
Ja, vielen Dank.
Können Sie sich auch vorstellen, da das Hallo von Hauptstadt-Podcast zu überbringen? Oder?
Ja, selbstverständlich. Ja. Klar.
Toll, mach ich gerne. Dank. Danke. Chris, wir wünschen dir vom Hauptstadt-Podcast alles Gute.
Danke,
und euch auch. Ich würde sagen, wir sehen uns bald etwas leichter bekleidet wieder.
Genau, spätestens im Club.
Also mach's gut, Chris.
Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao. Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.